SRF 1.
SRF 1 Forum.
Am Donnerstagabend willkommen zur Sendung. Ein Mitarbeiter von der Kantonspolizei Bern soll seinem Bruder in der IT-Branche Aufträge in Millionenhöhe zugehalten haben. Den Verdacht hat man heute in der Zeitung «Der Bund» können lesen. Oder ein Kadermitarbeiter im SECO überkommt teure Billets für ein Shootmatch. Im Gegenzug schanzt er an einer Informatikfirma lukrative Aufträge zu. So hat man es letzte Woche in der Zeitung «Tagesanzeiger» können lesen. So mutmaßliche Fälle von Korruption oder Vetterli-Wirtschaft machen einem stutzig. Wie verbreitet ist Korruption in unserem Land? Wo fängt sie an? Bin ich schon korrupt, wenn ich mich zum Mittag einladen lasse? Korruption in der Schweiz, wieso kommt sie vor und wie kann man sie bekämpfen? Über das reden wir diese Stunde auf SRF 1. Bei meiner Kollegin Simon Hulliger sind drei Gäste.
Ich begrüße ganz herzlich Hans Altherr. Er ist Ständerat aus dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden und Präsident der Eidgenössischen Finanzdelegation, die prüft und überwacht den Finanzhaushalt der Bundesverwaltung. Er redet von diesem mutmaßlichen Korruptionsfall im SECO ebenfalls aus der Zeitung erfahren. Wenn es stimmt, was wir lesen können, hat euch der Fall überrascht, Herr Altherr?
Ja, überrascht ist vielleicht das falsche Wort. Man erwartet ja das nicht. Und in dem Sinn kann man sagen, ich bin überrascht gewesen. Aber man weiss, es gibt Korruption, es gibt immer wieder Fälle, es hat schon immer gegeben. Und das Ziel muss sein, die möglichst zu reduzieren. Aber ganz verhindern wird man sie nie.
Bei uns in der Runde zugeschaltet aus Lausanne begrüsse ich auch ganz herzlich Jean-Pierre Méan. Er ist Präsident von Transparency International Schweiz. Transparency International Schweiz ist eine Nichtregierungsorganisation, die Korruption bekämpft und die Gesellschaft auf das Thema sensibilisieren will. Herr Méan, ist so ein Fall ein schlechtes Zeichen für unsere Verwaltung oder ist es gut, weil er eben rausgekommen ist?
Es ist eigentlich beides. Also es ist ein schlechtes Zeichen, weil es von einer Kultur zeugt, also in der Bundesverwaltung, die man gemeint hätte, nicht mehr existiert. Also die meisten Bundesbeamten sind natürlich ganz anständig, aber es gibt gewisse Bereiche, so sieht es aus, die sich also den neuen Gegebenheiten nicht angepasst haben. Das muss mit Schulungen korrigiert werden, dass die Leute wirklich verinnerlichen, was der Verhaltenskodex der Bundesverwaltungen, die das Strafrecht bedeuten. Es ist auch ein schlechtes Zeichen, weil es zeigt, dass die Kontrolle nicht gut funktioniert hat. Man hätte das wahrscheinlich früher merken sollen. Aber es ist ein gutes Zeichen, weil vor 10 oder 20 Jahren wären solche Fälle gar nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Sie wären unter den Teppich geschoben worden. Also es ist ein gutes Zeichen, wenn diese Fälle jetzt an die Öffentlichkeit gelangen.
Die Kontrolle hat er angesprochen. Der Fall hat früher so an die Öffentlichkeit kommen. Über das werden wir dann noch reden im Verlauf von dieser Stunde. Ebenfalls ganz herzlich willkommen Simon Lerch. Sie ist Analytikerin beim Bundesamt für Polizei mit dem Fachbereich Korruption. Ist jetzt der Fall, wenn er im SECO mutmaßlich passiert ist, ist das ein typischer Fall?
Der Fall hat sicher gewisse typische Charakteristika. Sagen wir, dass das öffentliche Beschaffungswesen betroffen ist, hat doch einige Fälle in letzter Zeit. Wenn es so stimmt, wie das in der Presse geschrieben worden ist, dann hat der Hauptbeschuldigte Vorteil mehrfach, also verschiedener Art angenommen. Das ist eher typisch. Es ist auch leider, muss man sagen, oft der Fall, dass so Korruptionssysteme sehr lang dauern, dass so Vorteile während einer sehr langen Zeit angenommen worden sind. Ich glaube, in dem Fall wäre es 8 Jahre, wenn das so in der Presse so stimmt. Und schlussendlich, und das denke ich, ist eher ein gutes Zeichen, ist es auch typisch, dass so ein Fall durch einen Whistleblower auffliegt.
Also ein Enthüller.
Ein Enthüller, genau, ein Hinweisgeber in dem Sinn. Nachher, ob es wirklich ein typischer Fall ist, ist noch schwierig zu sagen. Korruption hat sehr viele Facetten, tritt immer wieder anders auf, verändert sich während der Zeit, von dem her. Aber es ist sicher nicht etwas, was einzigartig ist jetzt so.
was Korruption ist, wo sie anfängt. Über das werden wir ja auch noch reden im Verlauf von dieser Stunde und probieren, dieser Frage ein bisschen auf den Grund zu kommen, wie korrupt ist denn eigentlich die Schweiz? Sind wir so aufrichtig und ehrlich, wie wir lange eigentlich auch ein bisschen gedacht haben? Oder zeigen eben die Fälle, die an die Öffentlichkeit kommen, dass auch in unserem Land Korruption einen recht guten Nährboden hat? Genau das haben wir die Leute auf der Straße gefragt. Wie korrupt ist die Schweiz? Und das haben wir
ja
gehört.
Also die Schweiz hat eigentlich eine weisse Weste, oder? Aber ich glaube, sie machen es einfach clever, elegant.
Ich glaube, uns geht es noch gut. Aber wir leben ein bisschen in der Illusion, es gäbe sie nicht in der Schweiz.
Das ist normal, das gibt es. Das ist nicht gut, aber es ist einfach da. Alle sind irgendwo anfällig.
Ich habe das Gefühl, das ist normal wie in anderen Ländern auch. Hat man jetzt gerade auch wieder gehört, oder wie korrupt alles ist.
Das, was da aufbietet, da die Brüder, da, die an der Spitze stehen, traurig, traurig. Da ist die Korruption, die ist ja schlimmer wie Palermo.
Schlimmer wie Palermo. Was meint ihr daheim, wo uns jetzt zuhören? Wie steht es um die Ehrlichkeit in unserem Land? Wie korrupt sind unsere Beamten oder die Wirtschaftsleute? Tragen wir die weiße Weste zurecht? Was habt ihr persönlich für Erfahrungen gemacht? Ihr könnt uns anrufen auf Telefonnummer 0848 440 222, oder ihr könnt uns auch ein E-Mail schicken an studio@srf1.ch. Nochmal Telefonnummer 0848 440 222, oder ein Mail an studio@srf1.ch. Ja, was ist denn eigentlich genau die Korruption? Wo fängt sie an? Simon Lerch vom Bundesamt für Polizei, der hat euch die Urteile, die in Sachen Korruption gefällt worden sind, habt ihr euch angeschaut. Könnt ihr uns mal so einen Fall erzählen, wie der abgelaufen ist?
Wie gesagt, Korruption ist vielseitig. Es gibt verschiedene Fälle, wo man da kann. Vielleicht einen, der relativ typisch ist in dem Sinn, wäre vielleicht der vom korrupten Hausmeister oder Chef für Haustechnik von der ETH in Lausanne. Er hat in seinem Pflichtenheft hat er Summe bis zu 10'000 Franken hat er dürfen freihändig selber vergeben.
Also Auftrag vergeben.
Auftrag vergeben, ja, genau.
Ein Handwerker.
Ein Handwerker
so.
Etc., ganz genau. Und weil er aber schon sehr lange in dem Amt war und wirklich sehr selbstständig war, hat er faktisch eigentlich über Aufträge bis zu 50'000 Franken können entscheiden. Und während 20 Jahren hat er sämtliche Aufträge eigentlich an 7 von seinen Kollegen weitergegeben. Und die haben ihm im Gegenzug alles Jahr lang etwa 200 bis 300'000 Franken so unter dem Tisch zukommen lassen. Sie haben ihm auch ein bisschen geholfen, sein Chalet im Jura renovieren etc. Und der Fall, so während 20 Jahren hat das System perfekt funktioniert, wie geschmiert sozusagen.
Wie geschmiert.
Und ist das eigentlich wirklich sehr gut gegangen für alle, bis dann der Hausmeister oder nein, einer von seinen von den Handwerkern eben in einen relativ bösen Scheidungskrieg reingekommen ist. Und dort hat dann die Frau ist zu der Polizei und hat das Ganze auffliegen lassen.
Also so ist der langwährende Fall aufgeflogen. Er hat etwas gesehen, was ich nicht aufnehmen will. Es hat bestens funktioniert und alle haben profitiert. Oder irgendwie so hat er es gesagt. Gibt es denn bei der Korruption keine Opfer? Man sagt ja, Jean-Pierre Méan von Transparency International Schweiz, Korruption sei opferfrei.
Es ist nicht ganz richtig. Also in der Korruption sind beide Beteiligten ziehen einen Vorteil aus der Korruption. Also der Korrupte, weil er ein Geld, eine Geldsumme oder irgendwas anderes kriegt, und der Korrumpierende, weil er einen günstigen Entscheid zum Beispiel erhält. Also beide haben kein Interesse, dass die Korruption bekannt wird. Aber das Opfer ist die Allgemeinheit. Denn wenn ein Beamter sein Amt, also die ihm anvertraute Macht, ausübt zu seinem eigenen Nutzen statt im allgemeinen Interesse, kommt die Allgemeinheit zu kurz. Nur wird die Allgemeinheit in den meisten Fällen nicht von der Korruption erfahren und wird daher auch nicht die Korruption denunzieren.
Also wir wissen häufig gar nicht, dass wir alle eigentlich das Opfer sind. Aber wo fängt Korruption an, Herr Altherr? Also wo würdet ihr Grenzen setzen? Wenn ist etwas noch, sag jetzt mal, eine Beziehungspflege? Da sind ja auch Unternehmer, da ist es ja auch wichtig, dass man Beziehungen pflegt. Jemand mal zum Mittag einladen, ist das noch in Ordnung oder ist das schon langsam heikel?
Nein, wenn man probiert, eine gute Stimmung zu schaffen, dann ist das normal. Das gehört auch zu einem Verkauf, das gehört zu Vertragsverhandlungen, das gehört einfach dazu. Wir haben unter Politikern etwa die Diskussionen, oder? Wo fängt das an? Welche Geschenke dürfen wir annehmen und welche nicht mehr?
Und wo setzen ihr da die
Grenzen? Da sagt man vielmal, ja, so, was man kann trinken und essen in einem Tag, das kann man noch annehmen. Und ich füge dann einmal zu, ja, wenn es nur ein Tag ist, dann geht's. Aber wenn es natürlich regelmäßig ist, dann kann auch das in Richtung Korruption gehen. Also es sind sicher fließende Grenzen. Und wenn wir jetzt das Beispiel gehört haben von der Frau Lerch, kann man vielleicht auch sagen, es ist etwas, wo sich verstetigt, wo also im Laufe der Zeit eben vielmal abläuft. Das ist, in aller Regel ist es nicht ein einmaliger Vorgang.
Werden die Leute auch gezielt ausgesucht? Es gibt ja das Stichwort Anfütter, oder? Dass man vielleicht mal anfängt mit einem kleinen Geschenk und dann auch ein bisschen testet, wie empfänglich sind die Leute. Gibt es so richtige Systeme, Jean-Pierre Méan?
Ja, das ist genauso. Also die raffinierten Korrumpierer verfahren genauso. Das heißt, die fangen an, mit eine Freundschaft aufzubauen, eine gewisse Nähe zu einem Beamten. Und dann vielleicht Geschenke für die Kinder. Die erkundigen sich über das, was die Kinder gerne haben, also was für Sport der Betreffende trifft und so weiter. Und allmählich werden die Geschenke größer und das merkt manchmal der Betreffende gar nicht. Es gibt einen Fall, das war nicht in der Schweiz, wo ein Unternehmer so verfahren ist und am Ende hat er einen Baubewilligung beantragt von dem Beamten und dieser hat dann die Bewilligung geweigert. Und hatte natürlich ein schlechtes Gefühl wegen all der Geschenke, die er angenommen hatte. Und der Bauunternehmer hat sich dann beschwert und hat gesagt, eigentlich hätte der Beamte diese Geschenke nicht annehmen dürfen und er hätte ihm die Baubewilligung nur deswegen verweigert, weil er ein schlechtes Gewissen, dass er so viele Geschenke angenommen hatte. Also sehen Sie, man kann es nicht gewinnen.
Ja, man kann nicht gewinnen in diesem Bereich. Aber der Herr Säger, sagt uns doch eine Zahl noch, Herr Méan. Also für jetzt die uns so zulassen und vielleicht auch nicht ganz sicher sein, ab wann wird es heikel? Gibt es, kann man wie sagen, ab 200 Franken?
Ja. 200 Franken, also das ist der Verhaltenskodex des Bundes. In vielen Ländern spricht man eher von $100 oder 100 Franken oder 100 Euro. Das ist nicht sehr wichtig. Also es ist wichtig, dass es eine Grenze gibt, dass die Leute eine gewisse Sicherheit haben. Also bis zu 200 Franken ist es nicht heikel und darüber hinaus wird es fraglich. Aber entscheidend ist, dass ein Geschenk das Ermessen des Beamten nicht beeinflussen sollen. Und deswegen sagt man also, wenn ein Beamter in Verhandlung ist mit einer Partei, dann darf er überhaupt kein Geschenk annehmen, auch nicht unter 200 Franken.
Also, das wäre auch 200 Franken zu viel. Wir haben von den Opfern vorhin geredet, eben die Opfer, die wir alle sind, Gesellschaft, die Wirtschaft, die EU hat gegen die Zahl rausgegeben, Anfangs Woche, sie verlieren wegen Schmiergelder und Bestechung Jahr für Jahr 120 Milliarden Euro, also fast so viel wie das gesamte Jahresbudget von der EU. Eine riesige Zahl. Mir nimmt jetzt Wunder, wie anfällig ist denn die Schweiz? Über das wollen wir reden, wird aber jetzt sehr gerne in der Sendung SRF 1 Hörer begrüssen. Und zwar ist das der Heinz Beier aus Muttenz. Grüße, Herr Beier.
Grüezi miteinander.
Herr Beier, was habt ihr das Gefühl, wie korrupt ist die Schweiz?
Sie kennen den Unterschied zwischen der Schweiz und Italien.
Nein.
In Italien fliegen hier und da Korruptionsaffären auf. Ich habe einfach den Verdacht, dass man bei uns einfach raffinierter ist, dass man man das schön kann unter dem Deckel halten kann. Wenn ich mich auch hier in Basel in der Stadt ein bisschen umsehe, in der Öffentlichkeit, dann gibt es da durchaus auch Sachen, die mir auffallen, dass man bei Teilarbeiten immer wieder die gleichen Firmen sieht.
Wo der das Gefühl hat, das könnte...
Ich mich auch bei deinen Sachen.
Was da dahinter steckt?
Bei Aufträgen, die nicht unbedingt ausgeschrieben worden sind.
Herr Alter, der Präsident der eidgenössischen Finanzdelegation, die tut in eurer Funktion oder mit eurer Delegation Bundesverwaltung überwachen. Was habt ihr das Gefühl? Machen wir es einfach geschickter, so wie es der Herr Beyer sagt?
Das glaube ich nicht. Also, wenn die EU rausgibt 120 Milliarden und dann hat sie noch gesagt, 60 Milliarden sind in Italien, dann muss ich sagen, das sind ganz, ganz andere Dimensionen, wie wir in der Schweiz haben. Wobei, das spielt sich im Dunkeln ab, das spielt sich überall im Dunkeln ab und darum ist es relativ schwierig, um das zu quantifizieren. Aber mir hat es wehtun, wenn uns jemand mit Palermo vergleicht und dem Hörer aus Basel möchte ich sagen, ich laufe auch mit offenen Augen und Ohren umeinander und ich sehe die Welt nicht so wie er.
Herr Meillant, dir seht es vermutlich ein bisschen ähnlicher wie der Herr Beyer von Transparency International Schweiz.
Ja, also wir haben ein Bild gehabt von einer ganz korruptfreien Schweiz, korruptionsfreien Schweiz, und dieses Bild stimmt nicht. Also im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren hat man dieses Bild korrigieren müssen. Das bedeutet aber noch nicht, dass in der Schweiz die Korruption so endemisch ist. Das glaube ich auch nicht. Wir sind immer noch unter den Ländern, wo es eher weniger Korruption ist. Jetzt muss man aber, es gibt bei der Korruption eine sehr hohe Dunkelziffer, also sehr viele Fälle, die nicht bekannt werden. Und es ist schon so, dass für jeden Fall, der auffliegt, muss man annehmen, dass es 9 Fälle gibt, die nicht auffliegen.
Also 1 zu 9. Pro Fall etwa 9, die nicht auffliegen. Der hat angesprochen, wir stehen relativ gut an. Wir sind ja auf Platz 7 bei dem Korruptionsindex, wo Transparency International rausgibt. Also nur 6 Länder, die vor uns platziert sind. Also die noch besser sind, ja, würde ich sagen. Sag jetzt mal als wir. Ich begrüsse bei uns in der Sendung noch den Markus Remund von Rotrist. Der ist jetzt in dem Moment gerade aus der Leitung gesehen. Dann der Rudi Berger von Weggis. Grüß dich, Herr Berger.
Guten Morgen oder guten Abend. Nein, guten Abend.
Dann nehmen wir den Abend.
Ja, das ist bei mir gewöhnt später. Also, ich spüre die Auswirkungen von unserem FIFA-Präsidenten bis auf Küsnacht.
Wie spürt ihr denn das?
Bis auf Küsnacht, Rieg in Süd. Ja, das ging jetzt zu lang, wenn ich Ihnen das würde erklären. Das ist eine Mafia. Und ich behaupte Ihnen, wenn der Blatter endlich mal weg wäre, und das ist eine Frage an die Damen von Bern. Sie haben eine Dame dran von der Polizei, die das überwacht. Ich weiß den Namen nicht. Wenn der Blatter weg wäre, würde jeder Fußball eintritt. Und ich gehe kein Fußballmatch, prinzipiell nicht. Aber würde ich 15 Franken billiger, 100%.
Gut, Herr Berger, der Herr Blatter, ich will nur mal ganz sagen, der Herr Blatter ist jetzt nicht hier bei uns in der Sendung, er kann sich auch nicht rechtfertigen, er will auch nicht Personen direkt und persönlich angreifen, wenn sie nicht hier sind und sich auch können verteidigen. Aber FIFA ist immer wieder etwas, das auftaucht, wenn man über Korruption redet und auch etwas, das sicher die Leute auch beschäftigt, wenn man an die Vergaben denkt, auch von Weltmeisterschaften. Wie seht ihr das, Hans Alter? Also, macht euch das manchmal auch, sag jetzt mal, fühlt euch da manchmal auch ein bisschen ohnmächtig, wenn ihr zwar Kraft eures Amtes probiert, so gut dass es geht, auch zu schauen, dass so Fälle eben nicht passieren und nachher liest man in der Zeitung von Bestechungsgeldern etc. Mutmaßlich jetzt alles mal.
Ja, also wenn ich die internationalen Verhältnisse anschaue, dann sehe ich das auch so. Ja.
Und FIFA oder ist ja in der Schweiz, oder?
Ja, aber es ist eine internationale Organisation und da spielen alle Länder mit und wissen Sie, ich habe ein gewisses Verständnis für Korruption in Ländern, wo die Leute nicht einmal genug verdienen zum Leben. Da sind sie unter Umständen darauf angewiesen. Aber das sollte im Bereich der FIFA nicht sein. Und da muss man dagegen vorgehen, wenn man die Mittel hat. Da bin ich gleicher Meinung. Es ist einfach nicht so einfach. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir ja auch eine Europameisterschaft durchgeführt haben und meines Wissens ohne Korruption. Also es geht schon, wenn man will und wenn man achtsam ist und dazu schaut.
Das Korruptionsstrafrecht, das wird ja auch überarbeitet, was eben die auch Folgen könnte haben für die Sportverbände, die in der Schweiz ansässig sind. Über das werden wir dann noch reden gegen Schluss von der Stunde. Mir nimmt es jetzt noch Wunder, eben, wie anfällig ist denn die Schweiz, also rein von unseren Strukturen her? Herr Mehan, wir sind sehr kleinräumig, man kennt einander. Ist das ein Nährboden auch jetzt für Väterli-Wirtschaft zum Beispiel?
Das ist ein Nährboden für Väterli-Wirtschaft. Also das ist die negative Seite des Föderalismus, und der Föderalismus hilft uns viel und den hat uns sehr gut gedient. Aber er bringt diese Nähe zwischen Bürger und Verwaltung, die manchmal und die also auch in den kleineren Gebilden vielleicht öfters in Väterli-Wirtschaft ausbindet. Also das ist die Begünstigung von Freunden, die Begünstigung von Bekannten und Familie bei Auftragsvergabe und bei Anstellung.
Wie ist es mit dem Milizsystem? Hat das auch ein gewisses Gefahrenpotenzial, wenn jetzt der Gemeindepräsident zum Beispiel auch noch gerade Bauunternehmer ist?
Ja, also das sind natürlich Interessenkonflikte, die man lösen sollte. Also es ist ganz klar, dass wenn der Gemeindepräsident Bauunternehmer ist, also dass er bei der Auftragsvergabe gar nicht mitwirken darf. Und auch wenn er gar nicht mitwirkt, der Anschein, also wenn seine Firma den Auftrag erhalten würde, dann würde wahrscheinlich niemand so echt glauben, dass das mit rechten Dingen zugegangen ist. Also das sollte man auch vermeiden.
Der hat die Vergaben angesprochen. Der Bund, Kantone und Gemeinden, die beschaffen pro Jahr Güter und Dienstleistungen im Wert von 30 Milliarden Franken, also 30 Milliarden an Aufträgen, die vergeben werden. Simon Lerch, im letzten Jahresbericht vom Bundesamt für Polizei steht, dass die Meldungen zu Missständen genau diesem Beschaffungswesen, die haben sich gehäuft. Wieso ist denn das Beschaffungswesen so anfällig jetzt auf Korruption?
Es sind sicher einfach immer grosse Summen im Spiel und das ist natürlich interessant für Anbieter natürlich, dass man dort vielleicht auch mit illegalen Praktiken probiert, sich einen Auftrag zu ergattern. Das ist so ein bisschen.
Und auch, dass vielleicht eine Person allein über ein grosses Budget kann entscheiden kann.
Sollte grundsätzlich nicht, ist eigentlich, hat man jetzt eigentlich die meisten Verwaltungszüge geführt, dass das Vier-Augen-Prinzip mindestens immer stattfindet. De facto ist es aber teilweise dann anders. Also zum Beispiel in dem Fall von der Pensionskasse von Zürich, dort hat natürlich auch, hat Kontrolle in dem Sinn versagt, dass ein Mitarbeiter de facto Investitionen von 21 Milliarden unter sich gehabt hat. Das ist eine Riesensumme und da ist natürlich das Potenzial riesig.
Ja, wie ist denn mit dieser Kontrolle? Da kommt jetzt ihr ins Spiel, Hans Alter, Präsident von der Eidgenössischen Finanzdelegation. Eben, ihr überwacht und prüft den Finanzaushalt von der Bundesverwaltung. Wann ist denn für euch etwas verdächtig?
Wir schauen sicher genauer an, wenn es um grosse Summen geht. Und wir haben das Mittel von der Eidgenössischen Finanzkontrolle, wo wir dann einen Auftrag erteilen können. Die gehen schauen und schreiben dann Bericht und wir arbeiten sehr risikoorientiert. Also wir schauen, wo die grossen Risiken sind, ganz so, wie es Frau Lerch vorher gesagt hat. Wenn es um Millionen geht, dann schaut man da genauer an. Dann ist auch natürlich ein Mittel von der Kontrolle, wird das Vier-Augen-Prinzip wirklich eingehalten? Werden die Aufträge, die man muss ausschreiben muss, werden die ausgeschrieben? Das ist ein Punkt, wo man schon seit langem immer wieder monieren, dass die Bundesverwaltung zu viele Aufträge freihändig, also quasi unter der Hand, vergibt. Und da schauen wir genau, da haben wir vom Bundesrat auch verlangt, dass er uns Listen bringt mit all diesen Aufträgen, dass wir wirklich können kontrollieren können, geht das mit rechten Dingen zu und her. Und wenn man dort irgendein Gefühl oder einen Verdacht, dann sowieso, dann wird da geschaut, dann wird das abgeklärt.
Ihr sagt, die Finanzkontrolle geht dann eben dann schauen. Schaut sie dann einfach Bücher an? Oder wie macht sie denn das?
Ja, heute hat sie ja meist mit IT, mit mit EDV zu tun und dann schauen die schon auch in diese Sachen rein. Es muss ja alles dokumentiert sein, auch so Aufträge und so. Da gibt es Verträge, da gibt es ein Vertragsmanagement, wo man die Verträge dann kann sich beschaffen und dann kann man auch natürlich die Leute fragen und die können Umfragen machen, Abklärungen jeder Art.
Das sind nicht die offizielle Meldestelle für Whistleblower, das ist eben die Finanzkontrolle. Und gleich hätten wir gesagt, das gibt es manchmal auch, dass sich Leute direkt bei euch melden. Was sagen denn die?
Ja, wir kommen als Parlamentarier schon täglich Mail über von irgendwelchen Leuten, wobei das meistens dann so, ja, in Richtung, in Richtung Spinner geht. Und dann kommen wir hin und wieder Mail über von Leuten, die sagen, die Bundesverwaltung sollte schon lange eine neue Telefonanlage haben, das wird verschleppt und das wird falsch vergeben und da schafft man auch mit alten Firmen zusammen und so. Dann leiten wir das weiter ab, Finanzkontrollen und verlangen den Bericht.
Und wenn der Bericht nicht da ist und er sieht, da ist wirklich etwas nicht gut, was hat er denn da für eine Handhabe?
Also wir können ja selber nicht eingreifen, wir können den Bundesrat einen Brief schreiben, zuständiger Bundesrat oder einem Gesamtbundesrat. Wir können zu unserem Tätigkeitsbericht veröffentlichen, wenn gar nichts läuft und so die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen. Die Möglichkeit hat übrigens auch die Finanzkontrolle. Aber wir können jetzt nicht selber einen Beamten entlassen oder ein Strafverfahren einleiten oder so. Da haben wir ganz klar unsere Kompetenzen beschränkt auf die sogenannte Oberaufsicht. Die Aufsicht ist beim Bundesrat.
Aber da können politischen Druck ausüben, oder?
Ganz genau.
Ich begrüsse bei uns in der Sendung Forum einen weiteren SRF1-Hörer. Und zwar ist das der Stefan Meier aus Zürich. Grüß dich, Herr Meier.
Grüß dich wohl.
Wir sind dran, herauszufinden, wie wichtig oder wie gross das Thema Korruption in der Schweiz ist. Was habt ihr da für eine Meinung, Herr Meier?
Also ich gebe dem Herrn von Mutten leider recht. Es ist so, Schweiz ist ein legeres Land, man lacht viel, man begrüßt sich freundlich, aber hinterher läuft einiges. Und davon bin ich überzeugt.
Ist das ein Gefühl, das ihr einfach habt?
Nein, nicht nur das Gefühl, stark bestätigt worden und schockiert war ich über den Fall, wo sich in den Medien auch in der Stadtpolizei angestellt hat in Zürich, wo Leute von einer Fachgruppe Milieu- und Sexualdelikte ins Gefängnis gekommen sind, weil sie selber ihr Amt missbraucht haben. Und das hat mich schockiert. Leute, die angestellt sind vom Staat, eigentlich für Recht und Ordnung zu sorgen. Und dass so ein Fall passiert, das hat mich im Rechtssystem wirklich schockiert und erschüttert.
Merci vielmals, Herr Meier, für euer Telefon. Das zeigt eigentlich auch das, was der Herr Meier am Anfang auch schon gesagt hat, dass es halt auch um einen Vertrauensverlust in unsere Institutionen geht, wenn so Fälle auffliegen und das natürlich eben auch wieder sehr schadhaft sein für unser ganzes System. Und am Telefon ist der Alexander Werther aus dem Kanton Aargau. Grüß dich, Herr Werther.
Ja, grüß dich, Frau Huliger.
Ich lasse euch zu, Herr Werther.
Ja, also zum Thema Korruption, so auf lokaler Ebene, also Gewerbe, Kleingewerbe, Politik, lokale Geldinstitut, aber dann auch Landwirtschaft. Also ich habe selber einen Fall erlebt, also da ist eigentlich kein Geld geflossen, aber da gibt es Nachteile für gewisse Leute oder werden ausbremst von gewissen oder dort haben kantonale Bewilligungsbehörden und Leute von einer Organisation zusammengearbeitet.
Zum Nachteil von Dritten?
Ja.
Von euch konkret?
Ja, also von meinem Vater.
Und hat er sich dann gewehrt?
Es hat Gerichtssachen müssen geben. Also wir hatten mal ein Treffen gehabt mit Leuten vom Bundesamt und dann ist konkret geworden, dass dort etwas gegangen ist. Und zum Recht kommen, hat man Gerichtssachen machen.
Also ein grosser Aufwand offenbar, der dahinter steht. Wir kennen jetzt den Fall natürlich nicht. Es ist schon gut, dass ihr keine Details nennt jetzt hier im Sender. Aber merci vielmals, Herr Werther, dass ihr hier angeläutet. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt fangen über Korruption bei den Behörden geredet. Aber wie sieht es eigentlich in der Privatwirtschaft aus? Der Herr Werder hat das Gewerbe angesprochen. Man hört eigentlich wenig von Korruption aus der Privatwirtschaft. Dabei hat eine Umfrage von der Hochschule Chur vor 2 Jahren etwas anderes gezeigt, nämlich dass von 500 Unternehmen, die international tätig sind, hat jedes 5. angegeben, es zahle Schmiergelder im Ausland. Jean-Pierre Meillat von Transparency International Schweiz, ist in der Privatwirtschaft die Dunkelziffer noch höher als jetzt in dem öffentlichen Sektor?
Ich glaube, also die Studie von der Hochschule Chur bezieht sich auf die Bestechung von ausländischen Beamten. Also das ist eigentlich Bestechung im öffentlichen Sektor. Aber die Bestechung in Privatwirtschaft, das heißt die Bestechung von Angestellten von privaten Gesellschaften, von Firmen, ist ich glaube, dass die Dunkelziffer eher höher ist als im öffentlichen Sektor. Also
warum?
Weil die Korruption im Privatsektor nur auf Antrag verfolgt wird und da beide Interessenten kein Interesse haben, also dass den Antrag zu stellen, dann sind bis jetzt keine Anträge gestellt worden. Es gibt keinen Fall von Korruption in der Privatwirtschaft, der bis zu einem Gerichtsentscheid gekommen ist.
Das heißt, wenn keine Anzeige gestartet wird, dann passiert einfach nichts, wo es eben kein Offizialdelikt ist.
Ja, es ist ein Antrag, also im eigentlichen Sinne ein Antrag, also ein Strafantrag. Und in der Privatwirtschaft nimmt man es auch mit Geschenken etwas lässiger. Es hat sich aber einiges geändert und ich glaube vor allem in großen Unternehmen hat man Regeln eingeführt, die für den öffentlichen Sektor und für den Privatsektor gelten und die Spenden, Geschenke regeln, Bewirtschaftung, Reisespesen und so weiter. In kleinen und mittleren Unternehmen ist das weniger der Fall. Aber es gibt, es ist in mir Fälle bekannt, zum Beispiel von zur Verfügungstellung von Prostituierten, nicht von ganz extravaganten Geschenken, oder Ferien oder solchen Sachen, also das gibt's.
Aber da hat eine Bewusstseinsänderung stattgefunden, hat er das Gefühl. Simon Lecher, Er hat es angesprochen, es ist kein Urteil da, der hat die Urteile angeschaut. Privatwirtschaft gibt's nichts, es ist nie etwas passiert, können wir meinen, wenn man jetzt die Urteile anschaut.
Könnte man meinen, ich denke nicht, dass es so ist, aber effektives Urteil liegt meines Wissens bislang nicht vor in der Schweiz, nein.
Und du siehst den Grund auch darin, dass es kein Offizialdelikt ist?
Das ist noch schwierig zu sagen. Es ist ein bisschen weniger lang strafbar als Bestechung von Amtsträgern sicher. Ich denke auch, das Unrechtsbewusstsein ist wahrscheinlich noch weniger da. Ob es wegen einem Antragsdelikt ist oder nicht, das ist noch schwierig zu beurteilen.
Herr Alther, ihr seid ja nicht nur Ständerat, sondern ihr seid auch Unternehmer, seid also auch in der Privatwirtschaft tätig, seid Inhaber von der Weiss AG, die macht Werkzeuge, ist auch im Ausland tätig. Wie fest wird man denn jetzt als Unternehmer mit der Korruption konfrontiert?
Also in der Schweiz habe ich noch nie eine direkte Konfrontation gehabt.
Aber
indirekt? Das noch nie erlebt. Ja, nein, es ist so, dass man auf die Weihnachten einander so mal eine Flasche Wein schenkt oder irgendeine andere Firma dort vielleicht sogar etwas herstellen und dort einem das schicken. Das sind so ganz kleine Sachen, ist für mich keine Korruption. Sonst habe ich nie damit zu tun gehabt in der Schweiz. Und international könnte ich es jetzt auch nicht sagen, aus meiner Warte, so ganz direkte Beobachtungen. Aber wir haben die Vermutung, dass Konkurrenten da damit arbeiten. Oder ich habe auch schon gehört, dass mal ein Einkäufer in die Ferien eingeladen worden ist. Das wäre dann in Österreich gewesen, in Tschech. Also solche Sachen, das gibt es sicher. Das gibt es wahrscheinlich auch in der Schweiz. Ich habe einfach keine Fälle, die ich Ihnen könnte präsentieren. Ich würde es schon, wenn ich hätte.
Wie ist es denn mit euren Mitarbeitern? Ihr habt rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist das ein Thema bei euch? Ich habe Frau Lehrer jetzt vorhin gesagt, das Bewusstsein ist vielleicht noch nicht so da. Also, tut ihr die auch schulen? Tut ihr die aufklären und sagen, da, passet auf, gerade auch, wenn sie eben in anderen Ländern tätig sind?
Nein, wir tun, also Schulen in dem Sinne, sind vielleicht 3 bis 4, die überhaupt so Kontakt haben mit den Kunden. Die anderen tun ja produzieren, die sind am Werkbank. Die kann man schon von dort her nicht bestechen. Ich probiere das vorzuleben, oder? Wir tun alle die Geschenke, die ich vorher erwähnt habe, die tun wir zum Beispiel sammeln, tun sie auf den Tisch und dann machen wir eine Verlosung kurz vor Weihnachten und dann kommt jeder da über, wo er zugelost hat und dann geht nachher ein kleines Tauschgeschäft los. Also, es merkt jeder, wir tun nicht Geschenke annehmen und wenn sie noch so kleine sind, als Einzelpersonen in der Firma. Und das probiere ich auch vorzuleben und ich habe kein Problem damit.
Jean-Pierre Meillant, das klingt gut, oder? Also ist die Vorbildfunktion vom Chef, ist das etwas Zentrales?
Das ist absolut zentral. Also da gibt es auch eine Studie von der Hochschule Chur, die einfach die zur Feststellung geführt hat, dass von allen Elementen eines Antikorruptionsprogramms die Einstellung vom Chef der Faktor ist, der wirklich wirkt über die Kultur in der Firma. Wie vorher gesagt, ich glaube, sollte man sich in vielen Firmen dessen bewusst geworden in der Zeit. Also vor 20 Jahren war das nicht der Fall. Vor 20 Jahren war Korruption eigentlich, Korruption im Ausland vor allem, war etwas, das dazu gehörte. In gewissen Firmen ist das immer so, aber in immer weniger Firmen wird so geschäftet.
Aber heute ist es ja immer noch so, wenn ein Unternehmer jetzt zum Beispiel einen Angestellten im Ausland schmiert, für das er an einen Auftrag herkommt, dann kann er die Schmiergelder von den Steuern abziehen, unter dem Posten Geschäftsaufwand. Ist das moralisch vertretbar, Herr Alte?
Nein, das finde ich moralisch auch nicht in Ordnung.
Das ist aber nicht mehr der Fall, nicht? Also wenn ein Unternehmen im Ausland besticht...
Eine Amtsperson darf er nicht, aber wenn es keine Amtsperson ist.
Wenn es keine Amtsperson ist, ist das stimmt. Also wenn es keine Amtsperson ist, dann ist die Korruption von Ausländern, von Personen im Ausland, von Privatpersonen im Ausland ist nicht erfasst. Aber die Korruption von öffentlichen Amtsträgern ist erfasst. Und da ist nicht, also früher, also bevor das Strafgesetzbuch dahin geändert wurde, dann konnte man das von den Steuern abziehen, aber heute ist das nicht mehr der Fall.
Außerdem, es ist keine Amtsperson, oder? Das heisst, wenn ich jemanden bestiche, dann kann man das von den Steuern abziehen, solange es keine Amtsperson ist. Moralisch schon noch bedenklich, oder?
Ja, das finde ich auch.
Es ist moralisch bedenklich, ja.
Da kommen wir doch gerade zur Frage, wo besteht Handlungsbedarf in der Schweiz? Also, wir haben es jetzt gehört, es gibt durchaus Fälle von Korruption, auch bei uns in der Schweiz. Hans Altherr, als Präsident der Eidgenössischen Finanzdelegation, der kommt jetzt gerade vor einer Sitzung. Der hat eine von diesen 6 regulären Sitzungen gehabt, die er hat pro Jahr mit der Finanzdelegation. Der mutmaßliche Korruptionsfall im SECO, der hält sicher auch bei euch noch nachher. Er ist zwar nicht offiziell Thema gewesen jetzt von dieser Sitzung, aber in dem Jahr war es gleich Thema. Wir haben darüber geredet.
Ja, wir reden untereinander natürlich schon darüber. Und, also ich muss jetzt persönlich reden, oder? Weil ich kann jetzt nicht als Präsident da reden. Aber was ich eigentlich am wenigsten verstand, ist, dass man so einen Herrn noch freistellt und irgendwie Untersuchungen laufen lässt. Jetzt gibt es eine administrative Untersuchung, die gab vielleicht ein halbes Jahr. Und in einem halben Jahr sagt man dann, ja, man muss dem künden. Oder vielleicht heisst es sogar, man trennt sich im gegenseitigen Einvernehmen. Der Lohn läuft weiter. Mit dem habe ich Mühe. Also ich muss sagen, als Unternehmer würde ich jetzt da eine fristlose Kündigung aussprechen. Und dann gäbe es dann halt vielleicht nachher einen Gerichtsfall.
Wo würdet ihr aber den Hebel jetzt konkret ansetzen, Herr Alter?
Ja, für mich ist das eine Führungsfrage. Also, dass man jetzt da eine Freistellung macht. Ich kenne ja den Fall zu wenig, oder? Vielleicht sind die Fakten nicht so klar, wie sie jetzt in den Medien übergekommen sind. Aber wenn sie so klar sind, dann finde ich, dann muss die Führung sofort handeln und sofort entscheiden und da einen Schnitt machen.
Das wäre aber euer Bundesrat, die oberste Führung?
Ja.
Also hat er versagt in seiner Führungsfunktion?
Ja, versagt würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe gesagt, ich kenne den Fall im Detail nicht. Aber wenn es so ist, wie man das gehört, ja, dann finde ich, dann muss man auch mal Stärke zeigen und sofort handeln.
Jean-Pierre Meillant von Transparency International Schweiz. Was erwartet jetzt ihr von der Finanzkontrolle oder von der Eidgenössischen Finanzdelegation? Wo sollten sie den Hebel ansetzen?
Ja, also in Bezug auf den Seguro-Fall, dann bin ich nicht der Meinung, dass dieser Fall, man weiß nicht, also wo und wann der Wissensstand über die strafrechtliche Seite der Korruption bekannt wurde. Aber ich glaube, sobald bekannt wird, dass ein Korruptionsfall vorliegt, dann sollte die Bundesanwaltschaft eingreifen. Die Bundesanwaltschaft kann Zwangsmittel einsetzen, also Hausdurchsuchung, Verhaftung. Wenn man das nicht macht oder nur zu spät, dann gibt man den Betroffenen die Gelegenheit, sich abzusprechen und Beweismittel auf die Seite zu schaffen.
Also schneller reagieren und die Leute schneller freistellen.
Schneller reagieren und ich bin damit Herrn Halt ja völlig einverstanden, dass es in einem Unternehmen sehr schlecht ist für die Moral, wenn die Belegschaft sieht, wie eine Person, die etwas, ein Verbrechen oder ein Vergehen begangen hat, mit samt Handschuhen angefasst wird.
Wie ist denn jetzt mit dem, wir haben schon geredet, mit dem Beschaffungswesen, oder? Auch da, das ist ja auch im politischen Prozess jetzt, da hat man auch erkannt, es gibt Handlungsbedarf, auch die Finanzkontrolle hat das gesagt, auch die Finanzdelegation. Was sollte sich denn da ändern, Herr Alter, bei diesen Vergaben von diesen grossen Aufträgen?
Also wenn es um Aufträge geht, über 230'000 Franken, dann ist man ja verpflichtet, die öffentlich auszuschreiben. Dann muss man das sauber machen, dann gibt es ein Verfahren, das kann man kontrollieren. Da gibt es Konkurrenten, die da auch aufpassen können. Dort muss man schauen, dass die Aufträge auch wirklich ausgeschrieben werden, dass es möglichst wenig Ausnahmen gibt. Und wenn es Aufträge sind unter 230'000 Franken, verlangen wir schon lange, dass die transparenter wenigstens ausgewiesen werden, dass man auf Internet alle Aufträge über 50'000 Franken anschauen kann. Und dann kann auch jeder schauen, welche Firmen kommen, wie viele Aufträge über. Und so wäre wenigstens eine gewisse Transparenz, Durchsichtigkeit hergestellt. Das verlangen wir als Finanzdelegation vom Bundesrat und denke, da sind wir auf gutem Weg.
Also eine Art Liste, wo man sieht, welche Unternehmen wie viele Aufträge quasi überkommen aus der Bundesverwaltung.
Ja, wir verlangen sogar eine schwarze Liste, dass departementsübergreifend erfasst wird, welche Auftragnehmer machen Probleme, machen wiederholt Probleme und bei welchen muss man sehr vorsichtig sein, um denen weitere Aufträge zu teilen.
Der richtige Weg, Jean-Pierre Méan?
Ja, das ist der richtige Weg. Also ich glaube, eine Datenbank mit allen Aufträgen der Verwaltung ist ein wertvolles Hilfsmittel. Man die Grenze bei 50'000 und etwas tiefer ansetzt, ist eine offene Frage. Ich würde sie selber etwas tiefer ansetzen, vielleicht bei 20'000, weil im Informatikbereich vor allem, da gibt es große Aufträge, aber es gibt auch viele kleine Aufträge. Jetzt bei den Aufträgen, die öffentlich ausgeschrieben werden, da ist es richtig, dass nicht groß Möglichkeiten im Verfahren selbst bestehen, den Entscheid zu beeinflussen. Da wird aber die Beeinflussung im Vorfeld stattfinden, also in der Beschreibung des Pflichtenhefts. Und da muss man aufpassen und da muss man auch kontrollieren, dass das Pflichtenheft nicht von Personen, nicht immer von den gleichen Personen oder nicht von Personen, die den möglich Anbietenden nahestehen, verfasst werden, dass vielleicht selbstständige, unabhängige Personen beigezogen werden.
Gut, aber wenn wir jetzt sagen, das wäre jetzt auch so, was nützt einem denn die besten gesetzlichen Grundlagen, wenn niemand die Missstände aufdeckt? Und da wäre eben dann wieder das Stichwort Whistleblower, oder? Und da tut sich der Bundesrat ja schwer mit dem Schutz von diesen Enthüllern. Herr Alter, wäre das nicht der richtige Weg, dass man die besser schützt?
Also man kennt Einzelfälle aus den Medien, wo Whistleblower drangekommen sind. Ich finde das falsch. Wir müssen eine Kultur entwickeln, wo man Whistleblower eben aus Überzeugung geschützt und nicht von Gesetz wegen. Von mir aus gesehen sind keine gesetzlichen Bestimmungen nötig.
Also sondern, kein Kündigungsschutz zum Beispiel?
Nein, von mir aus nicht. Der Whistleblower, der zuerst intern reklamiert bei seiner vorgesetzten Stelle, der soll eine Möglichkeit haben, eine unabhängige Stelle zu gelangen. Das ist bei uns die Finanzkontrollen. Und wenn er auch dort nicht ernst genommen wird, dann geht er halt in die Öffentlichkeit. Und das sind Leute mit Zivilcourage und das sind in der Regel gute, engagierte Leute und die sollte man schon darum nicht entlassen.
Also, aber es passiert, oder?
Ja, aber ein Kündigungsschutz, da würde von mir aus gesehen nur dazu führen, dass es mehr Whistleblower gäbe, wie heute jeder krank ist, der gekündigt wird. Früher hat man da viel weniger gehabt, wo man einen Kündigungsschutz hat, wäre krank. Das ist praktisch jeder irgendwie krank, wenn er eine Kündigung überkommt. Das könnte beim Whistleblowing auch passieren. Das gibt ja einfach eine Ausweitung von dem Whistleblowing, wo auch nichts würde nützen.
Jean-Pierre Meillan, Kündigungsschutz für Whistleblower bringt nichts.
Nein, ich bin da nicht der gleichen Meinung. Also ich glaube, der Kündigungsschutz kommt allerdings sehr spät. Also man sollte die Unterstützung der Whistleblower da früher ansetzen, dass es auch zu keiner Kündigung kommt. Ich habe so Meldestellen selber organisiert und betrieben und man sieht immer beim Whistleblower, also die Fälle, die an die Öffentlichkeit gelangt sind, sind eigentlich Fälle, wo es kein funktionsfähiges Meldesystem gab. Und man muss denken zum Beispiel an einen Mitarbeiter, der neu in ein Geschäft kommt und dann entdeckt er, dass die ganze Abteilung, die Einkaufsabteilung zum Beispiel, Kommissionen von den Lieferanten kriegt, nicht? Und man sagt ihm, ja gut, also du bist neu, du kriegst deinen Anteil und schweigst. Und wenn er nicht mitmacht, dann wird er ausgegrenzt, nicht? Er muss eine Stelle haben, wo er sich melden kann und in aller Vertraulichkeit und eine Stelle, die eine gewisse Unabhängigkeit genießt. Wir haben jetzt einen Gesetzesentwurf, der eigentlich die Lage der Whistleblower eher verschlechtert als verbessert, denn aufgrund dieses Entwurfs, wenn es eine Meldestelle gibt und dafür gibt es die Anforderungen an die Meldestelle nicht genau, nur vage beschrieben, wenn es eine Meldestelle gibt, dann kann der Arbeitnehmer nicht einmal an die Behörden gehen. Und wenn es um Delikte gibt, die von Amtes wegen verfolgt werden, dann sehe ich also persönlich wirklich nicht ein, warum ein Mitarbeiter nicht an die Behörde gehen sollte.
Simon Lerch vom Bundesamt für Polizei, da seid ihr vermutlich gleicher Meinung wieder, Herr Meillan. Also es ist für euch als Strafverfolger wichtig, dass auch so Whistleblower auch zur Polizei gehen können, wenn sie etwas feststellen. Oder wie seht ihr das jetzt aus der Sicht von der Strafverfolgung?
Aus Sicht der Strafverfolgung ist sicher wichtig, dass Missstände aufgedeckt werden. Ich denke, beim Bund haben wir ein relativ gutes System, wo die Angestellten können wählen, an wen sie gelangen, ob sie an die Finanzkontrolle gelangen, an Vorgesetzte oder eben dann an die Strafverfolgungsbehörden. Ich denke, das System hat sehr viel Vorteil, dass auch die Mitarbeiter sich dann auch wirklich getraut. Es ist vielleicht auch ein bisschen einfacher, zu einem Vorgesetzten gehen oder vielleicht zu der Personalabteilung oder so, als dann wirklich gerade den Gang zu den Behörden zu machen. Es ist einfach wichtig, dass irgendwo die Missstände angeprangert werden. Und ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass nicht eine systemische Korruption herrscht, wo so Sachen nachher vertuscht werden, sondern wenn die Whistleblower irgendwo hergelangen, dass das schlussendlich schon bei uns auf dem Tisch ist.
Ihr hättet uns während dieser Stunde auch E-Mails schicken können. Mein Kollege, der Stefan Siegenthaler, hat sich die E-Mails angeschaut.
Ja, Danette Sutter schreibt zum Beispiel, ihrer Meinung nach würde die Korruption in der Schweiz abnehmen und zeigt das Beispiel aus der Medizin. Vor etwa 10 Jahren kriegt der Doktor sowieso für die 5-fache Verschreibung von Medikament XY ein topmodernes Handy geschenkt. Heute kriegt er vielleicht nur noch einen Kugelschreiber. Eine andere Meinung ist der Walter Schöpflin. Korrupt sind leider viele Wirtschaftsführer und Politiker. Und er meint jetzt nicht unbedingt die Sache Geld. Wenn jemand etwas nimmt oder von einem Vorteil profitiert, dann ist das Korruption. Wichtig auch das, was Jörn Knie schreibt. Er stellt sich die Frage, ob Korruption immer nur eine rein finanzielle Sache sei. Juristisch sei das vielleicht schon so, aber das Volk sagt es eventuell ein bisschen anders. Dort sei die Gewährung von einem Vorteil ebenfalls als Korruption anzuschauen. Heisst, wenn man eben jemanden bevorzugt behandelt, dann sei auch das Korruption. Spannend, das Beispiel, der Markus Ackermann schreibt, betriebswirtschaftlich gäbe es nur eine Kernfrage, nämlich ob man nach einer Transaktion reicher sei als vorher. Ich tue sein Beispiel sinngemäss zusammenfassen. Es geht um eine klassische rechtliche Hürde, die man muss überwinden muss. Der eine Weg führt über einen Anwalt, der andere Weg über eine korrupte Person. Wem von diesen beiden, dass er 1'000 Franken zahle, für die Hürde zu überwinden, sei schlussendlich in Sachen Buchhaltung egal. Am Schluss hat er einfach 1'000 Franken weniger. Wie viel das vorkommt, das ist unklar, aber ein weiterer Hörer zum Schluss, der Marco Narzisi, findet Bestechung, Schmiergeldzahlungen und andere Unehrlichkeiten sind heute der Geschäftswelt der Tagesordnung. Manche sind davon überzeugt, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man unehrlich ist.
Das stimmt eben nicht gerade so optimistisch, wenn man das hört. Man kann nur erfolgreich sein, wenn man unehrlich ist. Wir kommen bereits zum Schluss, Hans Alter. Stimmt ihr dem bei oder entlädt ihr uns ein bisschen optimistischer in die
Nacht? Also ich stimme dem überhaupt nicht bei. Also ich schaue mich als erfolgreich an und ich bin überhaupt nie korrupt gewesen.
Wo seht ihr denn jetzt gleich noch die wichtigsten Schritte, die man jetzt muss gehen, auch mit dem Wissen im Rücken von diesen Fällen, die doch jetzt in den letzten 2 Jahren an die Öffentlichkeit sind, die dringendsten Schritte, die müssen angepackt werden?
Also ich möchte da vielleicht dem Herrn Meo einmal sagen, wenn jetzt mehr Fälle auftauchen, dann stimmt, nimmt vielleicht auch die Dunkelziffer ab. Man kann nicht einfach sagen, es sind 10-mal mehr als an die Öffentlichkeit kommen. Ich finde, man muss, wie gesagt, Transparenz erhöhen, die Leute sensibilisieren, darüber reden. Darum finde ich auch so eine Radiosendung gut. Man muss es thematisieren und man muss Whistleblower ernst nehmen. Und ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Und man muss auch, das muss man vielleicht auch sagen, im Unterschied zu anderen Ländern, man muss auch die Beamten recht zahlen. Es gibt Länder, da verdienen die Beamten so wenig, dass sie ohne Korruption gar nicht leben können. Und das ist dann aber wieder ganz ein anderes Problem. In der Schweiz haben wir es nicht nötig, Korruptionsgelder anzunehmen, um überleben
können. Jean-Pierre Méan, Präsident von Transparency International Schweiz, welche sind in euren Augen jetzt die dringendsten Schritte?
Wir haben in den letzten 20 Jahren, ich glaube, sehr große Fortschritte gemacht. Wir sollen auf diesem Weg weiterfahren. Wir sollen auch zum Beispiel internationale Anstrengungen unterstützen, auch innerhalb der Industriesektoren vielleicht Bündnisse bilden, um die Korruption zu bekämpfen. Die Entwicklung zu einer korruptionsfreien Gesellschaft ist ein langer Weg, aber es lohnt sich. Die Korruption ist ein Hindernis zur Entwicklung. Es verzerrt den Wettbewerb. Die Aufträge gehen an denjenigen, der am besten besticht und nicht an denjenigen, der das beste Produkt oder das billigste Produkt hat. Und das ist nicht gut.
Simon Lerch, der seid Analytikerin beim Bundesamt für Polizei. Der tut auch, wir haben schon gehört, Sensibilisierung ist wichtig. Der tut Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Bund sensibilisieren auf das Thema Korruption, leitet Modul. Was ratet ihr Ihnen oder uns allen im täglichen Berufsleben?
Es ist sicher so, dass Intransparenz wahrscheinlich der beste Nährboden ist für Korruption. Und in dem Sinn rate ich eigentlich allen, denen, die meine Module besuchen, oder eigentlich allen überhaupt, einfach sobald sie in eine Situation gelangen, wo sie das Gefühl haben, es könnte heikel werden, wo irgendeine Alarmglocke läutet, reden sie darüber, dann sie ihre Vorgesetzte informieren, erkundigen sie sich, was kann ich annehmen, was nicht, auch wirklich auch zu ihrem eigenen Schutz.
Merci vielmals für die Diskussion. Herzlichen Dank.
Danke.
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 SRF 1 Forum.
Zu Gast bei der Simon Holliger war Hans Alther, Ständerat und Präsident der Eidgenössischen Finanzdelegation, dann der Jean-Pierre Méan, Präsident von Transparency International Schweiz und Simon Lerch, Analytikerin beim Bundesamt für Polizei. Das Forum zum Nachhören im Internet gibt es auf srf1.ch. Dort findet ihr auch den Podcast von dieser Sendung. srf1.ch unter Forum. Bei uns auf SRF 1 geht es ab den 9 weiter mit der Mundartsendung Schnabelweid und einer bisher unbekannten Autorin, die aber mit ihrem ersten Roman extrem auffällt. Sie schreibt nämlich in einer Mischung aus Hochdeutsch und Mundart. Da redet sie zum Beispiel von Käufer, der im Maul zusammengelaufen ist. So zu lesen im Roman Jakobs Ross von der Zürcherin Silvia Tschui. Und der Roman, der ist jetzt im Zentrum von der Schnabelweid von 9 bis 10. Auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.